Was ist eigentlich ein Christ? Was ist ein Christ? Wikipedia, wo ja eigentlich alles weiss, sieht jemand, der sich zu Jesus Christus bekennt. Ja? Der Duden weiss auch alles. Jemand, der sich als Dufte zur christlichen Religion bekennt. Ja, das ist nicht ganz das Gleiche, oder? Ein Philosoph, der Karl Jaspers, hat mal gesagt, jemand, der sich für einen Christ hält, ist ein Christ. Lasst alle Christen sein, die sich auch für Christen halten. Ja, schon eine Sicht. Oder wie wäre es mit denen, jemand, der in Gottesdienst geht? Jemand, der Mitglied einer Gemeinde ist, der meistens ein Verein ist mit Statuten und so. Jemand, der sich wirklich anstrengt, ein gutes Leben zu führen und den Nächsten liebt. Jemand, der leidet, wie Christus gelitten hat. Jemand, der tauft ist auf Jesus Christus. Ja, das ist noch schwierig. Was ist ein Christ? Jemand, der viel in der Bibel liest. Jemand, der sogar nach der Bibel lebt. Wir können da noch viel weiterfahren, es ist schwierig. Und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, was eigentlich ein Christ ist. Es war nur die Einleitung. Ihr könnt selber definieren, wie es euch dünkt. Wie ihr das wettet, was jetzt für euch ein Christ ist. Ich habe keine Antwort, es gibt ja schon viel. Was nach meiner Meinung wirklich wichtig ist, ist die Frage und das Umsetzen von, was ist ein echter Nachfolger von Jesus? Was ist ein Nachfolger von Jesus? Die nächsten drei Sonntage, also heute und noch zwei, werden wir uns Gedanken machen über das. Nachfolger sein von Jesus. Was bedeutet das? Es gibt verschiedene Aspekte, ich habe drei ausgewählt. Ausrichten, bekennen und wachsen. Heute soll es um das Ausrichten gehen. Bevor wir uns mehr um das Ausrichten selber drehen und uns der Gedanken machen, ist es mir ganz wichtig zu überlegen, um wem geht es eigentlich? Wem folgst du nachher? Wer ist das? Wer ist der Jesus? Bist du dir im Klaren darüber, wem dass du eigentlich nachfolgst? Das Neue Testament, und das finde ich ganz schön, macht ganz am Anfang und fast gar am Schluss eine Aussage über den Messias, wer er ist. Und ich bin überzeugt, das ist nicht per Zufall, dass so Klammer um das ganze Neue Testament gemacht wird. Mit dieser Aussage, wo mir lange habe ich das gar nicht gewusst oder gecheckt und gesehen, die Aussage, die häufig vernachlässigt wird. Jesus ist König. Jesus ist der König. Matthäus, Esis. Verzeichnis der Vorfahren, das tönt schon, das ist ja so ein Verzeichnis, das ist eh für nichts, aber hört mal. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Heute ist jetzt von der Zeit her, wenn wir nicht einfach auf das eingehen speziell, aber der Sohn von David bedeutet in diesem Kontext unter anderem, Jesus ist ein König. Er gehört zum Königshaus, zum Hause Davids, wo ewige Königsherrschaft hat zugesprochen bekommen. Jesus ist ein König. Und die ganze Liste, die er noch kommt, mit diesen vielen Generationen, vom Abraham bis zu Jesus, oder im Lukas geht es sogar noch weiter zurück, der Stammbaum, zeigen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Das sind Parallelen zu den Prophezeiungen, die es gibt im Alten Testament. Und das will sagen, er ist der König, der versprochen ist worden. Jesus ist der König. Und am Schluss vor Klammer um das Neue Testament, Offenbarung 22, 16, also wirklich fast der letzte Vers, ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Es ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Jesus ist der König. Auch viele andere Stellen in der Bibel von Anfang an bis Schluss bezeugen das und deuten auf den König her, der Jesus ist. Zum Beispiel 2. Samuel 7, 12 und 13. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Hier ist von Jesus die Rede. Ewige Königsherrschaft. Oder der Jesaja, der prophezeit über Jesus, der den Namen hat, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedenfürst. Die Herrschaft wird grösser und grösser und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Jesus ist der König. Wo Jesus ist geboren wurde, sind sogar Leute von außerhalb gekommen und sehen, wo ist der neue König? Die haben das den Sternen angesehen, dass ein König geboren ist. Jesus ist der König. Das ist vielen klar gewesen, das ist der King klar gewesen, der hat gejubelt hat, wo Jesus ist in Jerusalem eingezogen. Wo die Juden, die hohen Juden, die Geistlichen, hat gestört, das Berg von den Kindern, die sollen hören mit dem Jubel von Sohn David und so. Und dann hat er ja gesehen, wenn sie schweigen, dann sind auf das Mal stehen. Die haben gewusst, das ist der Sohn von David, das ist der König. Hier haben wir es mit dem König zu tun. Der über allen steht. Und auch Jesus selber hat genau gewusst, dass er der König ist. Der verheißene König. Ich glaube, er hat nicht so viel über das explizit geredet, weil er ja nicht ist verstanden worden. Man hat vom König etwas anderes erwartet, als was er eigentlich ist. Aber er hat genau gewusst, dass er der König ist. Dass er ein König ist. Vielleicht ein anderer, als man sich eben vorstellt. Da sagt der Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Jesus selber war sonnenklar, dass er der König ist. Und vorher in der Offenbarung, jetzt nicht ganz am Schluss, steht es auch deutlich, unter anderem hier, Offenbarung 1, 5, und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Er ist der König über allen Königen. Jesus Christus ist der König. Wer jetzt das nicht glauben will, dass Jesus der König ist, dass er schon gängig war, dass er es heute ist, dass er es in alle Zukunft ist, der wird später ganz sicher schmerzlich erfahren. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann müssen wir uns logischerweise auch an ihm ausrichten, an ihm orientieren, an diesem König. Ein Nachfolger richtet sich nicht nur einmal, sondern geht wieder von Neuem an seinem König, an diesem König aus. Aber was heisst eben ausrichten denn genau? Ich habe gesehen, wir kommen noch etwas genauer, jetzt gehen wir auf das Wort ein, ausrichten am König. Ausrichten, das klingt ein bisschen technisch, vielleicht gäbe es ja auch gescheitere Wörter. Ich habe jetzt einfach das genommen, ausrichten. Das hat etwas Aktives. Wenn ich mich ausrichte auf etwas, dann ist das etwas Aktives von meiner Seite. Ich bewege mich, ich richte mich aus. Das ist etwas Aktives. Ich verändere meinen Fokus, den ich hatte. Dort, wo ich mehr darauf fokussiere, dort, wo ich darauf schaue, wo ich mehr darauf konzentriere. Das verändere ich. Sarah hat es schön gesehen, dass wir uns voll auf ihn konzentrieren heute Morgen. Das ist eigentlich das. Wir wollen uns fokussieren, wir wollen uns ausrichten auf Jesus, auf den König. Ausrichten hat verschiedene Teilaspekte, das ist nicht nur das, das ist etwas Aktives. Und ich gebe jetzt drei davon. Ausrichten auf den König bedeutet, der König persönlich annehmen als König. Das Glauben und Akzeptieren, dass er der König ist, das ist der Anfang der Ausrichtung. Johannes 6, 29, Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dann richten wir uns aus an Jesus, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir daran glauben, wer er ist, dass er der Sohn von Gott ist, der ist geschickt worden, für uns Erlösung zu verschaffen. Der Paulus sieht, es spielt gar keine Rolle, ob wir beschnitten sind oder nicht, was früher vielleicht zählt, so im Religiösen, so, es zählt nur, ob wir wirklich zu neuen, veränderten Menschen sind worden. Galater 6, 15. Dass wir neu und verändert werden, weil wir annehmen, dass Jesus unser König ist. 2. Korinther 5, 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Weil wir ihn annehmen als unseren König, weil wir daran glauben, dass er unser Erlöser ist. Das ist der Anfang, der erste Teil der Ausrichtung, der sehr wichtig ist. Ohne geht es nicht. Ein anderer ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir uns selber loslassen. Dass das, was wir uns hatten, fest dran, was uns Sicherheit gegeben hat, was wir uns dran wollen haben, weil wir Kontrolle haben in unserem Leben, dass wir das loslassen, dass wir uns verlieren am König, verlieren an Jesus Christus. Wer sich am König ausrichten will, der darf sich nicht um die eigene Achse drehen und gehen auf seine eigenen Probleme und Sorgen fokussiert sein. Dann muss der Kopf lüpfen, sich selber verlieren, sich irgendwie mehr von ihm fort, irgendwie mehr her zum König teichen und schauen und sich konzentrieren. Sich selber loslassen. Jesus drückt es zum Teil sehr extrem aus. Lukas 14, 33. So auch jeder unter euch. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn du nicht verlierst, was du hast, wenn du dich nicht selber an mir verlierst, dann kannst du nicht mein Nachfolger werden. Du kannst nicht mein Nachfolger sein. So einfach, wie es tönt, so schwierig ist seine Umsetzung. Oder Lukas 9, 24, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Das tönt wie falsch für menschliche Logik, wie für gerade verkehrt. Das ist ja gerade letzt, aber das ist schon so richtig geschrieben. Er hat schon genau so sagen. Verlier dich an ihm, dann gewinnst du. Lass dich von seiner Liebe fesseln, dann bist du frei. Uns selber loslassen, das ist manchmal ganz schwierig. Weil wir von unserem Naturell her gewohnt sind, dass wir Kontrolle haben wollen. Dass wir schauen, dass es uns gut geht und bequem. Und nicht, dass wir Kontrolle verlieren und dass wir abgeben, dass wir unser Leben verlieren. Wir wollen sie behalten. Das geht wie gegen unseren inneren Strom, den wir so haben von Natur her. Je klarer, dass wir zu Jesus stehen, das ist auch noch ein Aspekt. Umso mehr werden wir eigentlich angefunden in der Welt. Das ist also nicht nur, wir verlieren etwas, was wir vorher hatten und geben es ab und sagen, ja, jetzt mein Geld, Jesus, ich gebe dir das her, ich will nicht mehr, dass mein Fokus auf meinem Geld ist, zum Beispiel. Aber es kann noch mehr sein. Es kann sein, dass wir zu ihm stehen, dass wir ihn bekennen als unseren König. Kommen wir nächste Sonntag noch speziell drauf, auf das Bekennen von Jesus. Und dass durch das, dass wir zu seinen Werten und zu seinem Königreich stehen, wir blöd dastehen in der Welt. Und es dann schwierig wird, das ist auch ein Teil von uns verlieren. Wenn du Jesus gefallen willst, warum kämpfst du um deine Position und Akzeptanz in der Welt? Wenn es dir wirklich darum geht, dass du vor Jesus gut anstehst, dass du immer dem König gefallen willst, dass du dein Leben immer verlieren willst, dann brauchst du doch nicht zu kämpfen um deine Position im Alltag, im Geschäft, in der Welt. Das ist doch irrelevant. Du kannst nicht beiden Orten wichtig sein. Gestern habe ich in der Bibel eine Zeit genommen. Wir gehen eigentlich fast alle Samstag in die Bibel. Manchmal gehe ich alleine oder mit allen Kindern und so, dass wir wieder ein riesenbeiges Büchlein haben, das ich schauen kann. Dadurch. Es gibt ein paar ruhige Stunden. Gestern bin ich mit der Lena, sind wir nur zu zweit gegangen. Das war noch eine Kollegin vom CBZ. Da habe ich mit ihr über so biblische Themen verreden. Und habe dann gemerkt, sie hat irgendwie so laute Stimme vorgenommen dort. Und anfangen reden über das Zeug, was es da so für Gebiete gäbe in der Theologie und so. Und dann gibt es mir wie eine Spannung manchmal innen drin. Dass ich denke, hey, red doch nicht so laut, das gehört ja noch jemand und so. Das ist schon ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt das so muss sagen, ich will ja nicht, dass es so ist. Aber was ist das? Will da irgendwie einer noch sein Ansehen noch retten oder nicht blöd dastehen? Und was wird jetzt blöd dastehen? Das ist doch peinlich. Da hat sich einer noch nicht ganz verloren. Ich habe ihn ertappt. Wenn schlecht über andere geredet wird, es ist so richtig eine graue Gruppe, weil es ist wirklich, das ist wirklich ein Löw oder so. Warum gehen wir dort nicht aggressiv und aktiv in Diskussionen und hast die Position für das Opfer? Für den Frieden wiederherzustellen? Für den zu verteidigen, der drunter kommt und sich gar nicht wehren kann? Haben wir Angst, wir verlieren Freunde? Und was wären das überhaupt für Freunde, die wir würden verlieren? Wenn wir eine klare Haltung haben zu Themen wie Abtreibung, Homosexualität, Sex außerhalb der Ehe, Erziehung, Umgang mit Alkohol, Notlügen, bedingungsloses Lieben und viele Themen, einfach, die es gibt, wo wir ganz klare biblische Haltungen dazu haben können, die ganz einfach häufig äußern, weil es einfach klar ist, was die Bibel dazu sieht. Dann sind wir meistens nachdem, dass wir uns so haben, positioniert, nicht cooler in der Welt. Und bei so Arbeitskollegen oder einfach so im normalen Teichen von heute, steht man auch nicht besser da. Man ist nicht der, der im Mittelalter vielleicht ist geblieben steht, der, der keine Ahnung hat, der engstirnige Keib. Der, der verurteilt. Der, der nicht die anderen lassen, wie sie sind oder was auch ging. Der bestimmend ist für die anderen, ob schon er soll doch für sich selber schauen. Wir werden sehr wahrscheinlich, wenn wir Klarheit beziehen, häufig nicht verstanden werden, weil es die Welt nicht versteht, was biblische Maßstäbe bedeuten. Aus was heraus, dass sie kommen, wie sie begründet sind, was für eine Liebe dahinter steckt, das begreift die Welt nicht. Willst du lieber dein Ansehen in der Welt oder deine Klarheit verlieren? Das ist ein bisschen eine fiese Frage, ich weiß, aber man kann nicht beides. Wir können nicht klar zum Wort stehen und cool in der Welt sein. Was willst du lieber? Musst du entscheiden. Und das hat Konsequenzen darauf, wie wir leben im Alltag, ganz konkret. Wenn wir irgendetwas hören, wenn wir irgendwo dabei sind, so wie wir unterwegs sind, halt miteinander, auch mit anderen. Das hat Einfluss darauf, die Entscheidungen, wie wir unser Leben leben. Oder andere, das ist auch mit sich verlieren, andere mühen sich als Verwalter von ihrem Geld anzuschauen und häufen eigentlich viel zu viel auf die Seite für sich. Vielleicht tönt es irgendwie noch fromm darüber, aber sie tun einfach für sich eigentlich auf die Seite und sperren es quasi, statt dass sie es investieren würden, so wie es Gott will, von ihnen, ins Himmelreich. Ich mache keine Aussage darüber, wie konkret ihr mit eurem Geld sollt umgehen sollt, ob man alles muss geben oder nicht. Es geht darum, ob wir es Gott unterstellen. Und wir einfach die Verwalter sind, ob es sein Geld ist und wir schauen dazu, oder ob es unser Geld ist, weil wir es ja schließlich verdienen. Das ist ein riesiger Unterschied. Und das ist im Thema drin, mich selber verlieren an Jesus. Wenn du dich verlierst an Jesus, brauchst du nicht selber Geld. Du brauchst nicht selber deine Zeit, die du halt brauchst. Ja, jetzt auch nicht gesehen, wir brauchen nie Zeit für uns. Aber es geht darum, wer der Chef ist in unserem Leben, wer der Chef von unserem Lebensbereich ist. Hast du es noch im Griff? Hast du noch Kontrolle? Oder verlierst du dich dem König? Der dritte Aspekt von Ausrichten, jetzt haben wir in meiner Vorstellung, habe ich so überlegt, eben das erste ist Jesus annehmen, das zweite ist sich selber verlieren. Das erste ist für mich so, ich drehe mich um zum König. Das ist Jesus annehmen, ich glaube daran, dass er der König ist. Ich weiß irgendwie, das muss richtig sein, weil Jesus da ist, der König. Dann drehe ich mich. Und der zweite Schritt, mich verlieren, ist wie, ich löpfe den Kopf ins Suchen. Ich habe nicht nur so wie die Grundausrichtung, dass ich weiss, mal er ist der König, sondern ich löpfe meinen Kopf und schaue zum König und nicht um mein eigenes Zeug, um meine Sache drehe mich. Das ist die Orientierung zum König. Jetzt ist es aber nicht nur um die Richtung, was geht. Jetzt stimmt auf die Richtung. Jetzt will ich bei diesem König sein. Ich glaube daran, dass er mein König ist, dass er in mir leben will. Dass er darf gross werden und ich klein. Und dann braucht es eine Bewegung. Dann braucht es noch eine Bewegung zu diesem König. Dann will ich so sein, dass es ihm passt. Ich will ihm gefallen mit dem, was ich denke, mit dem, was ich sage, mit dem, was ich mache. Ich will immer früh sein, ein lebendiges Opfer. Und dann will ich wissen, was er denkt, was seine Werte sind, wie es zu ihm herkommen. Also der dritte ist eigentlich gehorsam gegenüber Gottes Wort. Gehorsam gegenüber dem König. Das ist vielleicht so eine Nebenbemerkung. Wenn ich mich ausrichte am König, wenn ich mich ausrichte an Jesus, dann ist das gleichbedeutend wie sich ausrichten an Gott, dem Vater. Sich ausrichten an der Bibel. Das kann man für Synonym brauchen, das ist das Gleiche. Ich sage damit nicht, die Bibel ist wie Gott. Aber die Bibel wird nicht etwas vertreten, wert, wo Jesus nicht wird vertreten. Also ausrichten der Bibel, kann man, das ist das Gleiche wie ausrichten am König. Und Jesus ist auch hier ganz klar, was das Ausrichten oder Gehorsam gegenüber dem Wort anbelangt. Johannes 15, 14, es gibt ganz viele Stellen, die klar sind in diese Richtung. Ihr seid meine Freunde, wir können sagen, ihr seid meine Nachfolger, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn du das machst, was Jesus sagt, du sollst, dann bist du sein Freund. Dann gehörst du zu ihm. Es hat mal irgendwie ein Gestürm gegeben, da Jesus in einer riesen Menschenmenge, sie sind gekommen, von aussen gesehen, hey, die Mutter ist da, und die Brüder, komm, musst kommen, Priorität, Familie. Und da hat Jesus so ganz etwas Komisches gesehen, aber es geht auch genau in die Richtung. Matthäus 12, 49 bis 50 ist das zum Beispiel. Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wer den Willen tut vom Vater im Himmel, der ist aufgeschrieben in der Bibel. Der redet er manchmal zu uns im Geist. Nicht widersprüchlich zur Bibel, ergänzend. Wenn wir den Willen tun, dann gehören wir zu Jesus. Es ist interessant übrigens, dass er hier nicht sieht, er ist mein Vater. Die Position, die ist besetzt. Oder der Vers, den sage ich halt viel wieder, das ist so etwas Schönes. Jesus hat gesagt zu den Juden, die ihn nicht glaubt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, und da haben wir es wieder, das Wort befolgen, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, also meine Nachfolger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, auch Jesus selber. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Es führt uns in die Freiheit, wenn wir hören, darauf, was der König sieht, was seine Werte sind, wenn wir uns ausrichten nach ihm. und befolgen, was er uns sieht. Und es ist jetzt nicht so, dass man möglichst krasse Sachen machen muss oder Sachen, die möglichst gut aussehen, sondern es geht wirklich darum, dass man das trifft, was Gott hat gemeint für unser Leben. Es geht nicht darum, dass wir fromme Sensationen jetzt generieren. Und die ein bisschen krassere Wunder und krassere Heilige erleben, die sind noch ein bisschen weiter schon. Das klingt da in Matthäus 7, 21 bis 23, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird im Himmel ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Da haben wir es wieder. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Die Sachen, die sind vielleicht wirklich passiert, eindrücklich. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Wir wollen nicht Sensationen nachgehen. Wir wollen ein Wort sein. Wir wollen ein Wort sein, das der Vater, das der König für uns hat, für unser Leben. Und das ist ganz konkret. Ganz viele Fragen, die wir haben in unserem Leben, können wir ganz einfach beantworten. Und das ist schon sehr viel Herausforderung. Klar, es gibt ungewisse Bereiche, es gibt schwierige Fragen. Aber da ist er ja mit uns dran. Der Grundsatz ist wichtig. Wie wir gehorsam sein gegenüber dem Wort von Gott. Ich gehe gerne nochmal den Punkt, für uns das in Erinnerung zu rufen. Jesus ist der König. Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für dich? Biblische Gestalt, berühmter Prediger, guter Kollege, eine Kraft oder König? Wie hast du ihn da in deinem Teichen? Wie gehst du mit ihm um? Ich denke, wahrscheinlich hat die Kirche eben schon recht früh den Aspekt von König Jesus fortwollen haben, weil die katholische Kirche, die hat ja ihren König schon. Vermutlich ist das auch politisch, dass man eher der lieb erlösende Jesus, der Gnadenheld, was das stimmt, auch hat wollen haben. Der andere Aspekt vom König hat wollen fort haben, dass er nicht dem Papst in die Quere kommt, was ja wichtig ist in der Organisation. Aber das ist nicht biblisch. Jesus ist der König. Er ist der König, der über allen steht. Stell dir vor, ich hätte mit meinen Behauptungen Recht über einen König. Wenn du jetzt vielleicht am Zweifeln bist. Und Jesus ist tatsächlich der König über allem. Und du benimmst dich in deinem Leben gar nicht entsprechend. Bös. Ich jedenfalls, ich will nicht zu denen gehören, die Jesus nicht würdigen und ihm seine Position nicht auch im Herz annehmen und in meinem Verhalten probieren, durchzuleuchten, wie sich's gehört, wer er ist. Ein kleines Beispiel ist für mich so, manchmal, oder ja, noch viel, wenn ich im Bett liege am Abend, wenn ich ins Bett bin gegangen, dann bete ich noch, rede mit Gott. Und dann hat es schon gegeben, und mit dem wollte ich jetzt nicht sagen, du darfst nicht in jeder Lage mit Gott reden, gar nicht. Das ist ein riesiger Gewinn und ein Schatz, den wir haben. Aber es hat schon gegeben, dass es für mich eine Hilfe war, weil ich irgendwie gemerkt habe, jetzt ist es fast so ein bisschen nicht für diesen Moment, für das Gebet ist es nicht würdigend, wenn ich einfach da so liege und so bete. Und dann hat es mir schon geholfen. Und das ist nicht für einen König, der es nötig hat, aber das ist für mich, dass es mir hilft, ihn zu sehen, als das, was er ist. Dass ich aufhocke im Bett, die erste Stufe oder zweite, vielleicht, dass ich halt nochmal aufstehe. Und das ist schon, hat mit Entscheiden zu tun, weil der Körper will das nicht. Meistens bin ich eher schon ein bisschen später so. Aber dann nochmal aufzustehen, in die Stube zu gehen und dort in einer würdigen Position innen anzubeten, das sind ganz gute Gebete. Das muss ja auch nicht eine Stunde sein. Aber das würdigt ihn als der König, der, der er ist. Jesus ist der König. Benehmen wir ihn so, wie er der König ist. Der König persönlich annehmen. Nimm Jesus als deinen persönlichen König an, wenn du es noch nicht hast gemacht. Dann bitte dich darum, zumindest überleg es sehr scharf für dich, nimm Jesus als dein persönlicher König an, ganz persönlich. Das weißt du selber, ob du es schon gemacht hast. Wenn du das nicht willst, wenn du das nicht kannst, dann kannst du Ausrichtung auf einen König vergessen. Das wird nicht funktionieren. Dann kannst du echte Nachfolge, so wie ich mir das jetzt vorstelle, wie ich heute darüber rede, kannst du vergessen, das wird nicht funktionieren. Du musst Jesus als dein Erlöser, als dein König ganz persönlich annehmen, sonst kommst du nicht weiter. Wenn du nicht weißt, wie das geht, wenn es dich interessiert, mehr über das zu wissen. Weil, ja, vielleicht weißt du es einfach noch nicht, wie das geht. Das klingt gefährlich und so, ist es gar nicht. Dann komm nicht zu mir oder geh zum Ältesten oder zu jemandem vom Ministry-Team. Das Ministry-Team sind die mit den Bängeln. Die Vertreter, die dann vor oder hinten stehen, mit orangen Bängeln, gehen zu ihnen. Wir beten gerne mit dir. Wir reden mit dir darüber, was es bedeutet, Jesus als König anzunehmen. Mach den Schritt. Heute ist ein guter Tag. Schlechtes Wetter, super Tag. Und wenn du schon mit dem König unterwegs bist, wenn das für dich schon lange klar ist, Halleluja, dann fang dir doch an zu überlegen, wie du andere kannst dazu führen, dass sie merken, da ist ein König, der mich danach ausrichten darf, der mich erlösen will, der relevant sein in meinem Leben. Wir pflegen Beziehungen zu christusfernen Menschen. Ich erzähle fröhlich von Erlebnissen mit Gott und begleite meine Mitmenschen zu unseren Anlässen. Verlier dich an Jesus. Das kann so viel bedeuten. Verlier dich an Jesus. Was kann das für dich bedeuten? Was ist es für dich jetzt? Was ist dein nächster Glaubensschritt? Die sie im Abendgottesdienst waren, vor 3 Wochen, die haben sich vielleicht entschieden für ihren nächsten konkreten Glaubensschritt. Hat sich jetzt etwas verändert? Hast du den Schritt gemacht, den du dann dafür hast entschieden? Hast du davon erzählt? Hast du Zeugnis gegeben? Was ist passiert in deinem Leben? Sonst mach es doch noch. Darfst du noch nachholen? Das ist ein Schritt, wo du drauf kommst, der Sinn macht für dein Leben. Ein Schritt, der dich weiterbringt, der dich einen Schritt näher zum König bringt, der dir hilft in dieser Ausrichtung in deinem Herz. Mach den Schritt. Und der letzte Aspekt, wer sich an Jesus, dem König, orientiert, wer sich ihm ausrichten will, der bleibt an seinem Wort. Du darfst die Bibel lesen. Das ist eine super Quelle heutzutage, sich ausrichten am Wort von Gott. Das ist nicht gegen so reingegangen. Wir können auch die Übersetzung können wir noch auswählen, wir können die Übersetzungen miteinander vergleichen, wir haben noch Bücher über Bücher. Das ist eine geniale Ausgangslage. Wenn wir es nicht nutzen, ist es für nichts. Wir dürfen die Bibel lesen. Wir dürfen mit Gott und anderen Nachfolgern von Jesus darüber reden, was wir für Fragen haben, für Gedanken, auch über das Buch. Darüber, was Gott sieht in unserem Leben, was das bedeutet. Macht das, nutzt die Chance, auch für die Gemeinschaft, die miteinander unterwegs sind. Und wir dürfen Gott auch bitten, dass er uns Sehnsucht schenkt nach seinem Wort, nach dem Bibellesen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Dass wir dort eine Veränderung wollen, eine Umkehr in unserem Herz, dass er uns schenkt, dass es zieht, zum Bibellesen, und wir nicht müssen, weil Christen die Tür halten, ich weiß es schon, sondern dass sie es zieht, weil wir erfahren, wer der König ist, weil wir Erkenntnis will über ihn. Auf Jesus hören, das heisst im biblischen, hebräischen Sinn, nicht einfach, ich habe gehört, was er sieht. Auf Jesus hören heisst, machen, was ich verstanden habe. Das ist noch ein bisschen strenger, als wir heute brauchen, hier in unserer Welt. Hören ist nicht nur hören, hören ist umsetzen. Wir kommen zum Schluss. Stört es dich manchmal auch, dass du nicht schon am Ziel bist? Auch gerade, wenn ihnen noch so redet von Ausrichtung, von Schritten, dass es dich stört, dass du noch gar nicht der bist, der du sein sollst. Du willst dich gar nicht dauernd müssen verändern, sondern willst schon der sein, der du eigentlich sein sollst, der du ja weißt, dass du sein sollst. So sein, wie du sollst sein. So, wie es Gott würde freuen. Und es nervt, dass wir noch nicht der sind. Du willst gar nicht aus Fehlern lernen. Nein, du strengst dich an, dass du ja nicht einen Fehler machst. Das ist unsere Kultur. Wir wollen Fehler vermeiden. Wir strengen uns an, dass wir nicht Fehler machen. Und das gibt den Stress, weil Menschen machen Fehler. Und auf dem Weg, an einem Ort her, wo wir noch nicht sind, passieren Fehler. Das klemmt sich irgendwie und das kann Stress verursachen. Unser König, Jesus ist herrlich, ist mächtig, er ist furchterregend, er ist über allem. Aber er ist weder weit weg, noch bös, noch unpersönlich oder kalt zu uns. Das tönt vielleicht in der Welt wie ein Widerspruch, bei Jesus ist es nicht. Und ich darf im Namen vom König zu dir sagen, Du darfst auf dem Weg sein. Du darfst auf dem Weg sein. Der König hat kein Problem, wenn du noch nicht am Ziel bist. Das kommt noch, das Ziel. Du darfst auf dem Weg sein. Jesus will dich befreien von der Last, von dem, was dich drückt in deinem Leben, von dem, was dir zu denken gibt, von dem, was dir schleift. Er will dir Befreiung schenken. In seinem Geist. Und auch im Namen vom König darf ich dir sagen, Jesus will dich begleiten in seinem Geist durch deinen Wachstumsprozess. Er will eine persönliche Beziehung zu dir. Er will mit dir unterwegs sein. Du bist ihm nicht gleich. Der König, der kennt deine Ecken und Kanten haargenau. Besser als der Liebe ist vielleicht. Und gleich will er mit dir sein Reich aufbauen. Sein neues Himmelreich. Ein Reich, das nicht so ist wie die Reiche, die wir kennen auf der Erde. Ein himmlisches, göttliches Reich, wo der Herrscher über allen Herrscher vorsteht und wir zu ihm dürfen gehören. Ich würde gerne zum Abschluss beten und die mögen, dürfen gerne aufstehen. Das Gebet orientiert sich recht stark, es ist fast wörtlich, aber mit Lücken und so, am Epheser 1. Wir loben Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herr. Wir preisen ihn für die Fülle vom geistlichen Segen, wo wir in der himmlischen Welt durch Jesus Anteil bekommen haben. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Darum loben wir Gott für die herrliche Gnade. Durch Jesus Christus hat er uns reich beschenkt. Ich bete für euch und bitte Gott, der Vater von der Herrlichkeit, euch der Geist von der Weisheit und von der Offenbarung zu scheichen, dass eure Erkenntnis von Gott gern grösser wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, dass ihr die wunderbare Zukunft, die Gott euch dazu berufen hat, begreift und erkennt, welches reiche und herrliche Erbe er seinen Nachfolger gescheicht hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig gross seine Kraft ist. Die Kraft, die er in denen wirkt, die an ihn glauben. Amen.